Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Interview mit Susanne Pavlovitsch, die neben Autorin auch noch Lektorin ist. In der kommenden Stunde unterhalten wir uns über Rollenspiele, über Schwertkampf, über Star Trek und über alles mögliche andere. Und natürlich in erster Linie auch über das Schreiben und Lektorieren. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen mit der Textehexe Susanne Pavlovitsch. Also, herzlich willkommen zum Fantastikkongress 2016. Und es freut mich, dass du dabei bist.
Hallo alle, zu Hause an den Gerätinnen und Geräten.
Dann sei so gut und stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
Mein Name ist Susanne Pavlovitsch. Ich bin Jahrgang 1972. Ich lebe in Bamberg und ich bin halb Schriftstellerin, halb Lektorin. Als Lektorin kennt man mich als Textehexe. Da arbeite ich sehr viel für Self-Publisher. Und als Autorin schreibe ich mehrheitlich Fantasy und veröffentliche im Amrun Verlag in Traunstein.
Sehr gut, das war hier eine Profi-Vorstellung.
Klar doch.
Bei deinen Büchern, in welche Richtung Fantasy geht's denn da?
Das ist klassische, naja, nicht ganz klassische, aber also es ist auf jeden Fall epische Fantasy. Ich bin groß geworden mit Tolkien, mit Drachenbeinthron, mit Drachenlanze, mit diesen ganzen epischen Fantasy-Stoffen und bin ein, zwei Jahrgänge zu alt für diese neue Romance-Fantasy, die wir jetzt auf dem Markt haben. Und deshalb gibt es bei mir tatsächlich Gewaltanwendung, Blutvergießen, Handhabung von scharfen Gegenständen zum Zwecke des Aufschlitzens von Monstern. Es gibt auch ein bisschen Liebe und Gefühle, aber das steht jetzt nicht im Mittelpunkt. Also es sind keine Romanzen.
Ja, so ähnlich wie es halt auch bei den Klassikern ist. Also bei Herr der Ringe geht es ja auch ganz schön zur Sache und ein bisschen Liebe kommt auch vor. Und bei
aber nur in Filmen, ne?
Ja, okay, gut.
die Bücher kommen ja komplett, die Bücher sind ja eine komplette Männer-WG und fürs weibliche Publikum haben sie dann für die Filme ja die eine oder andere Frauenrolle noch reingeschrieben, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen, eine Begleitliebesgeschichte.
Mhm. Ja, da muss ich jetzt auch an so den ganz alten Klassiker denken, an Conan, weil der, also da geht's ja richtig zur Sache, aber Liebe kommt auch vor, nur die ist dann halt so mal am Rande und irgendwann sterben die dann auch und dann in der nächsten Geschichte kommt dann vielleicht die nächste, aber vielleicht auch nicht.
So ähnlich. Also das ist sicherlich auch dieses 100 Jahre her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Also das ist alles so in meinem, das hat alles so meinen Stallgeruch. Diese ganzen alten Fantasy-Stoffe, die ja zum Teil auch genrebegründend gewesen sind. Ja, das ist halt so das, wo ich herkomme. Als Harry Potter kam, war ich ja schon längst erwachsen. Ich bin auch ein großer Harry Potter-Fan, aber das sind so Sachen, die mich, glaube ich, nicht künstlerisch in dem Sinne geprägt haben, obwohl Harry Potter auch wichtig war in meinem Leben letztendlich. Aber so diese, du schlüpfst aus dem Ei und du folgst dem Ersten, was du siehst, ja, das war bei mir einfach Tolkien. Das war mein Erweckungserlebnis, war der dicke rote Herr der Ringe.
Warte mal. Ja.
Da guckst du. Den gibt's heute fast nicht mehr. Den gibt's nur noch antiquarisch. Und genau, damit fing alles an.
Ja, meiner war grün. Der stand bei meinen Eltern im Regal. Und ich glaube, ja, den gibt's so auch nicht mehr. Ich habe hier auch noch einen rumstehen. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Nee, ich habe den jetzt nicht griffbereit.
Ja, diese dreibändige im Schuber, ne?
Ah, nee, jetzt da ist er. Ich hole den jetzt nicht raus, sonst rutscht mir der Kopfhörer raus. Das sind so 6 Einzelbände in so einem, ja, so ein bisschen heller gemachten, aber.
Ja, alles klar.
Ist auch schon wieder ein bisschen länger her.
Ja, ach ja.
Wann hast du denn dann angefangen mit dem Schreiben?
Also die klassische Standard-todlangweilige Antwort ist, ich habe eigentlich immer schon geschrieben und die passt auch so. Also die frühesten Sachen erinnere ich mich, da muss ich so 12, 13 gewesen sein, 7., 8. Klasse, irgend sowas. Da habe ich so eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben und habe die einer Freundin so einmal die Woche vorgelesen, irgendwie während wir auf Sportunterricht gewartet haben oder irgendwie so. Und fand es da schon sehr, sehr spannend zu sehen, dass ich etwas fühle, dass ich das in einen Text übertrage, wie goggelig der auch immer damals gewesen sein mag, und dass das dann bei der anderen ankommt. Und den ersten Roman habe ich geschrieben mit 20. also fertig geschrieben. Das erste Mal, dass ich fertig wurde, da war ich 20, das war tatsächlich noch keine Fantasy. Das wurde auch nie veröffentlicht. Das ist auch gut so. Und dann habe ich sehr lange an dem geschrieben, was heute Feuerjäger ist. Und zwar immer mal wieder. Ich habe also auch nicht immer nur geschrieben, ich habe auch sehr, sehr viel Rollenspiel gemacht. Also ich habe die 90er Jahre mehrheitlich auf Mittelerde und im Weltraum verbracht. Und habe das auch geleitet. Da floss auch viel von dieser kreativen Energie, die ich da hatte, also auch in diese Rollenspielsachen. Was aber heute sich herausstellt, dass das nicht vergeben war, sondern da ist so ein Pool entstanden aus Ideen und aus verknüpften Denken und aus Sachen, die man so entwickeln kann aus dem Nichts. Also das, ich habe schon das Gefühl, dass ich da heute noch davon zehre. Was war noch mal die Frage?
Womit du angefangen hast. Ich glaube, die hast du jetzt erschöpfend beantwortet. Aber das mit dem Rollenspiel finde ich gut, weil ich habe das auch so ein bisschen gemacht, also nicht lange. Aber da war es auch noch so, dass es dann irgendwie was ganz Besonderes, weil ja die Charaktere praktisch schon lebendig sind. Man muss es sich nicht erst ausdenken, sondern die sitzen dann da und da ergeben sich dann ständig neue Sachen.
Ja, und verhalten sich auch völlig anders, als man glaubt.
Ja.
Das ist auch die Herausforderung, die mich lange mehr getriggert hat als das Schreiben. Ich denke mir etwas aus, ein Konflikt, ein Ziel, ein Problem, und diese Rollenspielgruppe muss es am Tisch lösen. Und ich weiß nicht, wie die das machen und auf was für Ideen die kommen. Das heißt, ich bin gefordert, sofort auf die Minute eine Lösung zu präsentieren oder dazu drauf zu reagieren. Und da fand ich Schreiben zum Teil fast schon lame, weil da kann ich mir ja selber ausdenken, wie es läuft. Ne? Da habe ich nicht diese unerwarteten Faktoren drin.
Du kannst dir auch noch Zeit lassen dabei.
Genau, kann darüber nachdenken, wenn das irgendwie, wenn ich auf ein Problem nicht gleich komme.
Sind denn dann auch mal Mitspieler von damals bei dir in den Büchern gelandet, in der einen oder anderen Form?
Oh ja, sehr viele. Und zwar erkennt man die an, also ich habe ein Konzept mit Namen in meiner Fantasy-Welt. Es gibt die modernen Namen, das ist, was jetzt heute die Kevins und Chantales und so sind. Das sind Namen, die aus dem irdischen Mittelalter kommen. Wolfram, Harduin, Baldrich, Berchtold, Eberhard, die. Und dann gibt es alte Namen, die leite ich aus dem alten Nordischen ab. Sindri, Silfra, Arki, meine ganzen Zwerge. Und dann gibt es die komischen Namen, die nirgends reinpassen. Lomir, Nardon, Pintel, ja, und so. Und die gehen auf Charaktere zurück, also auf Leute, die erfunden haben, mit denen ich Rollenspiel gemacht habe, wo ich die Namen nicht ändern wollte, weil die einfach so heißen, diese Figuren seit 15 Jahren. Lomir heißt seit 15 Jahren Lomir, den nennst du nicht um. Nur weil du jetzt irgendwie denkst, alle Zwerge müssen altnordisch heißen, ne? Ja, von daher finden sich da viele Mitstreiter von damals, finden sich jetzt in den Büchern wieder.
Und warum sollen nicht auch Zwerge Spitznamen haben? Ne?
Ja, genau.
Ja, wissen die das denn?
Die wissen das und die sind auch meistens recht angetan. Also
Meistens.
es ist so, dass ich natürlich aus den Figuren ein bisschen was anderes gemacht habe, als die damals in der Rollenspielgruppe waren. Und dass die Leute sich an diese Veränderung gewöhnen müssen. Weil einfach manches am Tisch im Spiel wurscht ist, aber im Buch einfach doch eine Rolle spielt. Von daher war es so, dass sie meistens sich recht geehrt gefühlt haben, da erwähnt zu werden. Und sich dann nach dem ersten Befremden dann auch sehr gut mit diesen Figuren anfreunden konnten.
Das ist eine tolle Sache.
Genau.
Und was haben denn die Leser zu diesen Figuren gesagt? Ist dir da mal was aufgefallen, dass die irgendwie anders betrachtet wurden als die anderen Charaktere?
Nie. Also das ist ja insgesamt, man weiß nie so richtig, wie es wirkt. Ich habe zum Beispiel eine Figur, das ist ein Zwerg namens Nardon. Das ist so ein bisschen das Brain in der Gruppe. Der ist Wissenschaftler. Das ist eigentlich ein Indiana Jones-Typ.
Ah, sehr
Und
schön.
der ist aber, der macht viel, der hat keine Waffe und der macht ganz viel mit Köpfchen. Und es war für mich immer eine Unterstützerfigur, so in der zweiten Reihe. Und der hat eine Fangemeinde entwickelt. Damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet, weil diese Figur mir nicht so nah war. Also ich liebe alle meine Figuren, aber es gibt einfach welche, die sind meine Herzfiguren und welche, die nicht ganz so. Ja, aber Nardon hat Fangirls, ne? Und dem trage ich jetzt im dritten Band auch Rechnung, indem ich ihm eine schöne große Rolle reinschreibe.
Sehr gut.
Und das hätte ich von vornherein nicht gedacht, weil er dazu eigentlich nicht so einlädt. Also aus meiner Sicht. Aber es
Ja,
scheint schon.
die Zwerge haben so ihren Charme, wenn ich da an Game of Thrones denke. Der Zwerg war am Anfang ja auch der absolute Kotzbrocken, aber mittlerweile.
Das stimmt, ja. Das ist auch einer der. Ich höre auf zu gucken, wenn der stirbt.
Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich meine, ich werde es vielleicht wahrscheinlich trotzdem gucken, aber erst mal eine Woche schmollen.
Na, schauen wir mal. So viele stehen bei mir nicht.
Wenn wir da gerade bei dem Thema sind, Serien, mir ist aufgefallen, dass eigentlich alle Autoren, mit denen ich bisher gesprochen habe, die absoluten Serien-Junkies sind. Ist das bei dir auch so?
Ja, selektiv. Also ich tue mir schwer, eine Serie zu finden, die mich so richtig, richtig triggert. Und wenn ich die dann gefunden habe, dann bin ich exzessiv. Dann gucke ich die durch in 3 Tagen. Also zuletzt war das Breaking Bad.
Oh, in drei
Jetzt
Tagen.
mit ein paar Jahren Verspätung. Ich bin immer Spätzünder, was das betrifft. Game of Thrones habe ich auch lang gebraucht. Was aber dann ja immer den Vorteil hat, dann kannst du gleich mal 3 Staffeln durchgucken.
Das ist genau das. Also so war es bei Breaking Bad bei mir auch. Da war es schon fertig und dann habe ich es gesehen und das ist halt toll. Denken sich, ach, komm, einen hängst du noch dran.
Ja, und am nächsten Morgen sind dann die Leute, die dann so die Streichhölzchen sich hier reinklemmen müssen, ja,
Ja.
weil es dann doch wieder irgendwie spät war.
Aber das spricht halt dann für die Serie, wenn man sich denkt, ach, irgendwie, ach, kann doch jetzt noch nicht aufhören, geht doch nicht.
Ja, du kannst ja lernen, wie man Cliffhanger macht.
Ja, auf jeden
Das
Fall.
ist es. Also, wie man Cliffhanger schreibt, habe ich aus Lost gelernt. Ja, diese, wir stürzen auf dieser Insel ab.
Er besteht
Serie.
ja nur aus Cliffhangern eigentlich.
Aber einer geiler als der andere. Und das ist, so schreibt man letztendlich packende Bücher, wo die Leser halt einfach immer noch ein Kapitel dranhängen.
Das stimmt, wobei ich finde, bei Lost haben sie es mit der Geheimnistuerei ein bisschen übertrieben. Also man wusste meistens nicht, was da eigentlich läuft. Und ich finde, im Buch sollte man eigentlich wissen, was läuft, aber trotzdem nicht wissen, wie es ausgeht. Aber bei Lost war mir das dann schon zu viel Unbekanntes.
Die haben, glaube ich, immer ein Rätsel mehr draufgesetzt und immer noch eins draufgesetzt, bis die es irgendwann nicht mehr lösen konnten.
Ja,
Ich glaube,
natürlich.
die haben die waren so verliebt in dieses, wir setzen ein Rätsel auf, wir fangen da was an und es ist unheimlich vielversprechend und boah, was können wir da alles draus machen? Aber die haben den Mittelteil vernachlässigt, indem man Dinge dann auch mal auflösen muss und auf den Schluss hinarbeiten muss. Und deswegen dann dieses gorgelige Ende nach dem Motto, wir haben es an die Wand gefahren,
Ja,
wir suchen
wobei,
einen schnellen
das
Ausweg.
ist halt dann so ein Schluss, der einfach alles in der Rückschau plausibel machen kann, wenn und aber ja, also ich fand es auch nicht befriedigend. Naja.
Einen Spoiler-Alarm vornherein machen. Vorsicht, folgende Serien werden gespoilert. Brr.
Na, wir haben ja nicht verraten, wie es ausgeht.
Stimmt, stimmt.
Also, falls es jemand noch nicht kennt und guckt, spannend ist es auf jeden Fall.
Ja, und wer
Und
in Game of Thrones so stirbt, das verraten wir sowieso nicht.
das wissen wir ja auch noch nicht, es geht ja auch noch weiter und ja, mittlerweile sind sie den Büchern ja schon enteilt, also deswegen.
Gucken wir mal.
Gut, dann kommen wir mal zurück zum Schreiben. Was bist du denn für ein Schreibtyp? Ein ganz intuitiver oder eine Planerin?
Ich bin eine Planerin. Also ich brauche einen Plan, dem ich so lange folgen kann, bis mir ein besserer einfällt. Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, kann ich es nicht schreiben. Es ist bei mir zum Teil auch Notwendigkeit, weil ich oft 2 oder 3 parallele Erzählstränge habe und die dann zu einem bestimmten Teil wieder zusammenführen müssen. Und dann ist es halt blöd, wenn der eine 3 Monate auf See ist und der andere nur 14 Tage durch die Welt läuft. Das heißt, also ich muss mein Timing abstimmen und damit entsteht automatisch ein Stück Planung. Aber ich brauche das auch. Ich müsste ja nicht drei Erzählstränge haben, wenn ich keinen Bock hätte zu planen. Ne? Also ich habe den Eindruck, dass meine Bücher straffer und mehr auf den Punkt sind und dadurch auch mehr Spannung entwickeln, als wenn ich so vor mich hin schreiben würde.
Also, das hast du auch schon mal probiert mit dem vor dich hinschreiben.
Naja, so fängt jeder an. Und ich habe ja auch sehr viel Fanfictions geschrieben, als mein Kind ganz klein war und als ich nicht so das Hirn hatte, was wirklich Eigenes aufzutun. Und Fanfictions veröffentlicht man ja nicht, wenn sie fertig sind, sondern immer so kapitelweise, jede Woche ein Kapitel oder so. Und da habe ich die ersten beiden vor mich hingeschrieben, habe dann hat überraschend gut die Kurve gekriegt, aber das waren auch relativ einfache Plots. Ein Erzählstrang, eine Hauptfigur, fünf Nebenfiguren, fertig. Und die späteren Fanfictions habe ich dann auch geplottet. Da gibt es eine, die fängt in der Mitte der Geschichte an, erzählt quasi Richtung Ende und hat in Einblendungen immer die ganze Vorgeschichte drin. Das halt so zu verzahnen, dass es auch Sinn ergibt und sich gegenseitig ergänzt, war sehr mühsam, fand ich im Grunde aber dann sehr viel spannender, als einfach nur so vor mich hinzuschreiben, weil es so was Strategisches hat. Es fordert auch ein bisschen den Kopf und nicht nur das Gefühl. Und das war dann, glaube ich, so der Punkt, wo ich endgültig beschlossen habe, dass intuitives Schreiben für mich nichts ist. Obwohl ich viele Autoren kenne, die das gut beherrschen. Das ist vielleicht auch was, was man üben muss. Dann trotzdem einen guten Bogen hinzukriegen, ohne dass man das vorher durchplant.
Ja, ich denke auch, es ist eine Geschmackssache. Also wenn du dich damit nicht so wohl fühlst wie mit dem Plan, dann ist ja klar, was du machst.
Ja, klar. Und es führt ja auch beides zu sehr guten Ergebnissen. Also, ich meine, ich arbeite ja mit wirklich vielen Autoren, auch so in der Entstehungsphase, und sehe dadurch sehr viele Romane entstehen, jenseits von meinen eigenen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die alle zu wirklich tollen Ergebnissen führen.
Ja, und am Ende ist es ja eh alles ein kreativer Prozess, nur die einen überlegen halt, bevor sie schreiben, und die anderen machen das während dem Schreiben.
Genau. Und es ist ein bisschen, die Verteilung ist ein bisschen anders. Jemand, der intuitiv schreibt, läuft Gefahr, dass er mehr umschreiben muss.
Ja.
Das lässt sich nicht ausschalten. Und jemand, der plant, hat diese Planung, also diese Arbeitsleistung quasi ins Vorfeld verlagert. Unterm Strich sind die dann beide zur gleichen Zeit ungefähr fertig.
Ja.
Im Idealfall zumindest.
Ja, wobei es halt auch wieder wahrscheinlich auch eine Typsache ist. Und dann
Ja. Wie machst du das eigentlich? Du schreibst ja auch.
ja, ich habe schon beides gemacht. Also
Ja.
ich habe geplant. Also der erste Roman, den ich fertiggestellt habe, der war auch geplant, weil ich sonst, glaube ich, nicht hingekriegt hätte. Und jetzt die letzten beiden, das war mehr oder weniger intuitiv. Also da gerade der vorletzte, das war so richtig Idee gehabt, am nächsten Tag hingesetzt und losgeschrieben. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich ja selber noch nicht wusste, was passiert. Also da war das Schreiben und Lesen gleichzeitig für mich sozusagen. Das war ganz toll.
Ja, das sagen
Aber,
ganz viele.
ja, aber
Sie würden sich langweilen, wenn Sie wüssten, wie es ausgeht, dann wollten Sie es nicht mehr schreiben.
es war halt trotzdem so, also ich hatte dann im zweiten Teil manchmal das Gefühl, dass die Luft ein bisschen raus ist. Und im Nachhinein, ja, musste ich dann auch noch ein bisschen drastisch was umstellen, weil das dann so vom Zeitablauf nicht mehr ganz geklappt hat. Und ich hätte das auch nicht so komplex schreiben können wie andere. Also meinen einen Roman habe ich so richtig mit Drehbuch geschrieben und mit, ja, Charakterblättern und tralala. Also, und da hatte ich dann echt so ein Drehbuch, an das ich mich halten konnte. Okay, zwischendurch bin ich auch davon abgewichen. Aber trotzdem, ich wusste, wo es hingeht, und das hat dann halt eine komplexere Geschichte ermöglicht. Aber ich fand also die intuitiven Geschichten, die sind dann irgendwie so ein bisschen flüssiger, mehr aus einem Guss. Deswegen, ich
Ja, die
werde.
gehen, glaube ich, mehr ans Herz. Also das sind emotionalere Geschichten, wenn die auch so in einer emotionalen Klangfarbe durcherzählt werden. Und die anderen bieten halt, also oder haben zumindest die Chance, ein bisschen mehr für den Kopf zu bieten.
Ja,
Weil
das
man
kann
einfach mehr
sein.
schachteln kann und mehr Hinweise streuen und ne, das alles ein bisschen komplexer handhaben. Aber es ist auch nicht jeder Stoff gut komplex erzählt. Manche bestechen einfach durch ihre Einfachheit und dadurch, dass man das zügig durcherzählt.
Das stimmt.
Ja.
Und es ist ja auch gerade mit den Cliffhangern und Spannung erzeugen, das kann man machen, wenn man mehrere Charaktere hat und verschiedene Stränge und Blickwinkel. Aber jetzt in meinem aktuellen Projekt, da ist nur eine Person und auch das erste Mal aus der Ego-Perspektive. Tja, wie macht man da Cliffhanger? Ne? Das
Ja,
heißt,
schwierig.
man muss trotzdem irgendwie die Geschichte spannend halten. Und das ist jetzt halt auch wieder so eine Sache, da habe ich zwar geplant, aber es ist auch viel Intuition dabei. Also ich wusste, wo geht's hin, aber wie genau die Figur das jetzt macht, das wusste ich noch gar nicht. Und dann habe ich sie halt mal machen lassen.
Ja, manchmal haben ja Figuren da auch ganz gute Ideen, wenn man sie mal lässt, ne?
Ja. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie das bei den Lesern ankommt. Also die hatten bisher, was ich so gehört habe, wurde mein Eindruck auch bestätigt, dass diese intuitiven Bücher irgendwie flüssiger rüberkommen, aber die geplanten, die sind dann so ein bisschen, ja, ein bisschen spannender. Also irgendwie wenn man es schafft, beides zu vereinen, ich glaube, dann hat man den nächsten Schritt gemacht.
Ja, stimmt, du hast recht. Genau.
Gut, ist dann das Schreiben für dich mittlerweile eine Arbeit oder ist es auch noch ein Spaß oder vielleicht auch eine Berufung oder eine Sucht? Gibt ja viele Möglichkeiten.
Ja, also ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits ist es das, was mich emotional sicherlich am meisten angreift von allen Jobs, die ich mache. Und es ist auch, glaube ich, ein Stück weit Daseinsberechtigung oder wie, also halt so die Aufgabe, für die ich da bin, ne? Aber gleichzeitig betrachte ich das gerne auch nüchtern. Zum einen, weil ich jetzt nicht so ein extrem, also ich bin jetzt nicht so der Mensch für diese großen Posen. Ja, ich mag das lieber so ein bisschen kühl halten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es die Liebe zum Schreiben nicht alleine tut, sondern ich brauche auch mein Handwerkszeug. Ich muss auch sowas haben wie irgendwie so eine Disziplin. Ich muss auch in der Lage sein, spritzig zu schreiben auf den Knopfdruck. Also das finde ich was ganz Wichtiges. Viele Autoren sagen, das geht nicht, das können sie nicht. Das muss von selber kommen oder so. Und ich habe für mich den Anspruch, dass ich das auch auf Knopfdruck kann, und zwar nicht schlechter. Also nicht irgendwas, ne? Irgendwas kriegt man ja immer, aber das ist also, dass ich das auf quasi wirklich auf Befehl auch kreativ sein kann. Es geht ein bisschen auch in Richtung ja, so Werbung. Ja, also wenn ich einen Auftrag bekomme, eine Webseite zu betexten, kommt gelegentlich vor. Also ich akquiriere nicht aktiv Unternehmer, aber manchmal ruft halt einer an, sagt hier, ich habe eine Webseite, ich habe ein Produkt, ich brauche eine Headline. Da habe ich dann bis Mittwoch Zeit und dann muss da eine geile Headline da sein. Und das ist was ich herausfordernd finde. Das macht mir Spaß. Von daher, ja, also das ist schon das, was mich emotional am meisten macht. Aber ich liebe es sehr, das wirklich eine professionelle Sicht drauf zu haben.
Ja.
Falls das die Frage war.
So im Großen und Ganzen. Aber da du ja auch Lektorin bist, bin ich jetzt mal gespannt, was du vom Überarbeiten hältst. Also für viele ist das ja einfach raus und ich schreibe auch lieber, als dass ich überarbeite, um es mal so zu sagen. Wie ist es bei dir?
Geht mir ganz genauso. Kotzt mich ziemlich an. Also es ist dann vor allen Dingen, wenn ich dann weiß, okay, also mein Nardon, der sollte erst mit der einen Gruppe mitgehen in Band 3, dann mit der anderen Gruppe, und jetzt bekommt er eine ganz eigene Handlung, weil ich nämlich einfach mal einen Zwergenprinz vergessen hatte. Irgendeiner meiner Figuren saß dann am Tisch und sagte, was ist eigentlich mit Bragi? Und die Autorin musste sagen, ja, gute Frage. Das heißt, ich musste Nardon, den ich schon überall reingeschrieben hatte, überall wieder rausschreiben, weil der jetzt seine eigene Reise bekommt. Und sowas ist nicht mein Hobby. Ne? Von daher, ich entschuldige mich mental immer bei meinen Autoren, wenn ich an den Rand so viel Kram schreibe, weil ich schon weiß, oh, die werden weinen und werden das, wenn sie das alles, blutige Tränen, wenn sie das überarbeiten. Aber gleichzeitig ist es natürlich, dafür zahlen die mich, ne? Und dann hält sich das Mitleid auch in Grenzen, aber trotzdem, nein, ich überarbeite nicht gerne.
Gut. Mal sehen, vielleicht kriege ich noch mal irgendwann jemanden, der es gerne macht.
Oh.
Aber ich kann mir das ja schon vorstellen, dass, also so rein, also mein Ding ist es halt nicht, aber wenn man dann so denkt, ah, ich suche jetzt mal Fehler und mache die kaputt und es macht mir Spaß, Logiklöcher aufzudecken und so Leute gibt es bestimmt.
Ich weiß es nicht, es ist halt ein völlig anderer Arbeitsprozess. Also es hat nichts mehr mit dieser gefühlsmäßigen Reinversenkung zu tun, die ich beim Rohentwurf habe, sondern es ist analytisch.
Ja, genau.
Es
So würde ich es auch
ist
beschreiben.
sortiert, analytisch, und das ist im Vergleich zu dem, wie ich das erste Mal da war in dem Text, immer ein Abfall. Also letztendlich als Lektorin mache ich ja die gleiche Arbeit. Ich suche Logiklöcher, ja, stricke an Spannungskurven, und das macht mir einen Heidenspaß. Einfach weil ich dieses Ersterlebnis beim Schreiben nicht hatte.
Und du
Und
musst es ja auch nicht selbst umändern dann.
das auch.
Es macht auch schon viel aus. Wenn ich einfach nur die Logiklöcher entdecken müsste und wäre fertig, wäre es auch okay, aber.
Wobei ich zum Teil dann schon auch so nett bin. Nein, also ich denke, das gehört zum Job auch dazu, dass ich dann zum Beispiel Stellen im Text suche, an denen diese Unlogik zum Tragen kommt, und dann da einen Kommentar setze und schreibe, hier, pass auf, lieber Autor, hier bitte auch ändern. Siehe Seite 12. Ne? Oder sowas. Und dann scrolle ich also auch in dem Text rum und denke, da war doch noch, Moment, das war doch noch irgendwo, wo war denn das? Und versuche die Textstellen alle zu finden, dass der Autor dann wirklich nur noch durchscrollen muss und die Kommentare abarbeiten muss, dass ich ihm so ein Stück weit die Denkarbeit abgenommen habe. Also
Ja.
gehört in aller Regel schon auch dazu.
Hast du denn eigentlich auch selbst ein Lektor, der sich das nochmal anschaut dann?
Na klar, ich habe die Simona Turini über Amrun. Das ist eine fabelhafte junge Kollegin, von der ich ein Riesenfan bin. Die schreibt mehrheitlich Horror, Kurzgeschichten, Kurzromane. Die schreibt unfassbar toll. Die ist ein Riesentalent. Und die arbeitet auch als Übersetzerin und als Lektorin. Und genau, ich danke meinem Verleger auf Knien, dass er mich mit ihr zusammengebracht hat, weil wir wirklich ein sehr, sehr gutes Team sind. Die ist gründlich und kreativ gleichzeitig. Und ja, gibt auch viel Impulse, mit der kann ich auch plotten. Also das ist auch so, wenn ich irgendwo stecke und komme nicht weiter und habe irgendwie keine Idee oder weiß nicht, wie ich da die Kurve kriege, die kann ich anrufen. Und dann spielen wir uns so die Bälle zu, bis das eine gute Lösung entstanden ist. Und das kann man auch nicht mit jedem. Also nicht jeder, der irgendwie Tippfehler rausmacht, ist auch ein guter Lektor.
Ja, aber ist doch super,
Absolut.
dass das dann so passt. Also ich habe auch schon Horrorgeschichten gehört, wo es nicht gepasst hat zwischen den Leuten, aber ist ja auch ganz normal und menschlich.
Ja, und ein Stück weit aber auch wiederum die Größe des Verlegers, dann zu sagen, okay, ich organisiere das irgendwie anders oder ich bestehe nicht drauf, dass ihr miteinander arbeitet, nur keine Ahnung, weil ich die Lektorin schon seit 20 Jahren beschäftige oder so, sondern da eben dann auch offen zu sein für andere Lösungen, die ja letztendlich auch wieder fürs Buch gut sind. Weil wenn das so
Ja.
gorkelig ist, kommt auch nichts bei raus.
Ja, klar, ich denke, das färbt dann auch ab, wenn sich die Leute nicht grün sind und nicht so richtig zusammenarbeiten, dann bleibt es im Text hängen.
Nicht.
Bist du denn, naja, also du wirst mit Sicherheit auch textblind für den eigenen Text sein, wie alle anderen auch.
Mehrheitlich.
Also du, selbst du als erfahrene Lektorin schaffst es nicht, deinen Text objektiv zu betrachten, oder?
Nein, also ich schaffe es vielleicht ein bisschen besser als andere, weil ich dieses Umschalten kann zwischen schöpferisch produzierend und analysierend. Aber ich schaffe es nicht gut genug, um darauf zu verzichten. Und ich würde auch gar nicht darauf verzichten wollen, weil so eine zweite Meinung oder ein anderer Blick oder so ein frischer Blick auf den eigenen Text ist durch nichts zu ersetzen.
Ja, genau. Deswegen auch immer schön Testleser haben, die sich das alles mal durchlesen.
Habe ich wenige. Also ich habe wenige, die ich auch schon sehr lang kenne. Das sind mehrheitlich Freundinnen. Weil da dann irgendwann der Punkt kommt, wenn ich mit der Lektorin durch bin, dann bin ich nimmer offen. Irgendwo, ich bin dann doch an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt ist Überarbeitung Ende. Und das heißt, wenn dann ein Testleser sich die Mühe macht, ein Riesending zu schreiben, warum diese Figur sich unbedingt in dieser Szene so und nicht anders, und ich wäre sowieso nicht mehr bereit, es zu überarbeiten, dann braucht der Testleser gar nicht in Aktion treten.
Ja.
Ne? Sondern Testleser machen ja nur dann Sinn, wenn ich die Kapazitäten und die Bereitschaft habe, auch das einzubauen, was sie mir sagen, sofern das halt sinnvoll ist. Aber das ist wiederum eine Frage der Auswahl der Testleser.
Ja, das stimmt. Und halt auch in welchem Stadium man sozusagen das
Genau.
dann den Testlesern gibt.
Genau.
Und man merkt das ja auch, also wenn man unterschiedliche Sachen schreibt, was weiß ich, Science Fiction und dann irgendwas mit Zwergen, dann gibt es auch wahrscheinlich unterschiedliche Testleser, weil ja nicht jeder Science Fiction und Zwerge liest. Und
Wahrscheinlich.
ja.
Also ich schreibe ja relativ homogen. Von daher sind es schon immer so die gleichen Pappnasen. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe eine Freundin von mir, die Franziska, die kennt sich mit Schiffen aus. Die kann tatsächlich segeln und Schifffahrt und auf so großen, die, so, auf so Zweimastern, ja. Und bei mir wird ja relativ viel Schiffle gefahren, weil Inselwelt. Und die ist so lieb und kontrolliert dann immer so das Nautische. Und das ist natürlich Gold wert. Weil ich kann Schwertkampf, ich kann Pferde, ich kann mittelalterlichen Alltag, aber ich kann Schiffe nicht.
Na, da hast du jetzt eine Expertin dafür.
Genau. Das ist durch nichts zu ersetzen.
Ja, zu einem Buch gehören ja auch Titel und Klappentext und diese ganze Gestaltung. Liegt das in deiner Hand oder machen das andere?
Klappentext habe ich gemacht. Titel haben wir gemeinsam in einer schweren Geburt geboren, weil wir da halt auch was wollten, was es nicht schon gibt, ja, und was auch ein bisschen suchmaschinenoptimiert ist. Also sind wir mal ehrlich, Titel müssen sich auch gut finden lassen. Und das Cover hat der Christian, also die Cover von den beiden Feuerjägerbüchern hat der Christian Günther gemacht, der auch über den Verleger kam. Das ist ein Grafikdesigner, mit dem er viel arbeitet. Und genau, der das ja auch ganz fabelhaft gemacht hat.
Wenn es dir jetzt nicht gefallen würde, könntest du dann noch ein Veto einlegen?
Also wir hatten das Prinzip, wir wollen einen Schattenriss vor einem Hintergrund, einem Landschaftshintergrund, den haben wir zusammen entwickelt. Von daher war das keine große Überraschung.
Ja.
Und dann kam der Christian mit Frauenfiguren, die Schwerter halten. Und dann fing die Susanne an rumzumäkeln, so hält man kein Schwert, was ist denn das? Die steht ja da, das ist kein Schwert, kein Strickzeug, und kann die das nicht so halten? Und nee, so sieht die fett aus. Und dann war irgendwann der Punkt, wo es hieß, Autorin, halt die Klappe, das fällt niemandem auf. Und deswegen ist auf Feuerjäger Band 2 jetzt eine Schwertfrau drauf, die vermutlich leider bald eine Sehnenscheidenentzündung hat, weil sie das Schwert so komisch hält. Aber ja, wurscht. Also ich wurde dann schon, irgendwann wurde gesagt, jetzt reicht's. Die waren, glaube ich, schon geduldig. Aber also tendenziell, mal davon abgesehen, finde ich es eigentlich eine gute Idee, wenn man den Experten da nicht reinlabert. Weil, ne? Dafür sind sie ja die Experten.
Das stimmt, wenn es aber es muss ja schon zum Inhalt passen. Also ich meine, wenn du jetzt eine, keine Ahnung, muskulöse Heldin hast, die sich mit Schwertkampf auskennt und dann ist die schwabbelig und hat und hält den so, als ob sie sich gleich selbst umbringt, dann
Das klingt
geht's
ganz
halt
gut.
nicht.
Aber, ja. Nee, natürlich, aber das ist ja dann auch wieder die Auswahl des richtigen Coverdesigners, der dann eben sowas nicht zulässt.
Ich höre Feengeräusche. Gut, das weiß ich gar nicht mehr, wo wir stehen. Genau, wenn man bei der Buchgestaltung.
Schwarzweiner und man soll den Experten nicht reinlabern.
Genau.
Genau. Bin ich Fan von. Hat der Christian wahrscheinlich nicht so viel davon gemerkt, aber ich bemühe mich.
Aber mir ist noch was ganz anderes gekommen. Und zwar, ob du auch praktische Erfahrungen im Schwertkampf hast.
Ja, tatsächlich. Also ich bin nicht besonders gut. Ich bin technisch ein bisschen versierter als die meisten, die auf diesen Live-Rollenspiel-Events rumrennen, weil ich tatsächlich das ernsthaft trainiere, aber ich mache das leider nur sporadisch. Also ich habe jetzt angefangen, das ein bisschen hochzufahren. Ich habe jetzt hier in Bamberg eine Gruppe, die sich einmal die Woche trifft. Das ist halt auch so ganz banale Sachen. Jetzt ist das Kind alt genug, dass ich es mal abends allein lassen kann. Und jetzt kann ich auch wieder solche Sachen mehr machen. Und ja, das heißt, ich trainiere das relativ ehrgeizig und weiß zumindest genug, um meine Bücher sinnvoll auszustatten. Also ich bin natürlich lange nicht so gut wie Krona nach 25 Jahren im mittelalterlichen Militär, aber ich weiß ein bisschen was, ja.
Geht ihr dann nach mittelalterlichen Quellen vor beim Schwertkampf?
Genau, also die, ja eigentlich nach frühneuzeitlichen, wenn man es streng nimmt, die fechten nach Lichtenauer mit dem langen Schwert. Und das ist das ist ein bisschen fremd, wenn man damit anfängt, weil das ritualisiert ist. Also das war schon in der Frühneuzeit, also 16. Jahrhundert oder so ist der, in der Frühneuzeit war das schon eine Sportart. Und da gibt es also so, ne, man nimmt eine bestimmte Haltung ein und vorher greift keiner an und halt all dieses, auch noch dieses spätmittelalterliche Rittertum, das da noch so ein bisschen drin steckt. Und es sind ordentlich lange Schwerter. Stimmt. Ja, so, ja, so 1,40, 1,50, all inclusive. Und ja, genau. Sehr rechte Männerveranstaltung, die sagen, es kommen gelegentlich mal Frauen und die gehen dann auch ganz schnell wieder. Das ist aber wiederum was, was ich überall feststelle. Also auch in den Live-Rollenspielen, wo ich gelegentlich bin, tragen die Jungs die Schwerter rum und die Mädchen die Röcke. Ist im Augenblick noch so.
Ja, aber
Scheint.
mit, also ich habe auch mal Schwertkampf gemacht, ein Jahr lang, war auch bei einem Verein und deswegen kenne ich das. Also da waren wir dann irgendwie 40 Leute und da waren dann zwei Frauen dabei. Allerdings auch langfristig, so wie ich das mitbekommen habe. Aber mir wurde dann halt die Fahrerei zu viel, weil solche Vereine gibt es halt nicht so oft. Oder zu dem Zeitpunkt gab es sie nicht oft. Da musste ich dann immer eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde wieder zurück. Und wenn man ernsthaft trainieren will, muss man ja auch ab und zu mal hin. Und das war mir dann einfach zu viel Fahrerei, weil ich auch nicht so gerne Auto fahre. Und es war dann schade, aber es war spannend. Das war, ich kenne das alles. Also wir haben da auch diese mittelalterlichen Fechtbücher, also richtig ernsthaft gemacht. Also keine Fuchtelei, sondern richtig trainiert und
Genau.
ja, das hat wirklich Spaß gemacht und ja.
Ich finde auch, dass das Faszinierende am Schwertkampf ist, dass es ja nicht blödes Gebolze ist. Das ist ja letztendlich was wie Schach. Also ich lade meinen Gegner durch das unauffällige Einnehmen einer bestimmten Position ein, einen bestimmten Angriff zu fahren und auf den reagiere ich dann so und so, konter den mit einem Gegenangriff und krieg ihn am Arm. Das hat gar nichts damit zu tun, mit wer bolzt irgendwie schneller und brutaler drauf, sondern ein guter Schwertkampf wird im Kopf entschieden. Und das ist das, was die Sache für mich unheimlich faszinierend macht. Was ich auch so ein bisschen versuche in meinen Büchern rüberzubringen. Meine Krona ist ja jetzt auch mit ihren Ende 40, Anfang 50 nimmer in der Blüte ihrer Jahre. Das heißt, die ist darauf angewiesen, dass sie ihren Gegner schnell und schlau beseitigt. Weil wenn der anfängt, sich mit ihr auf quasi ein konditionelles Wettrennen einzulassen, wird sie es verlieren.
Ja.
Und das macht die Figur für mich auch spannender noch als irgendwie so einen normalen Conan, der halt einfach qua Bizeps draufbolzt,
Der
ne?
stärkste Mann der Welt. Es ist ja
Genau.
ganz einfach, die anderen zu spalten.
Richtig. Ganz genau.
Aber ich glaube, es ist auch das, was Kämpfen ausmacht. Also ich habe schon unterschiedliche Kampfsportarten gemacht und einmal braucht man unbedingt Automatismen, ohne die geht's nicht. Aber man muss halt auch wissen, wie man mit dem Gegner umgeht. Also das heißt, wenn ich jetzt ein versierter Nahkämpfer bin und mich immer auf Distanz halten lasse, dann mache ich was falsch.
Ganz genau. Also das finde ich ziemlich spannend.
Ja, ich auch.
Führt auch ein bisschen dazu, dass ich so ein Stück weit zur Expertin für diese ganzen Kampfszenen wurde, auch so im Autorenumfeld, weil man weiß, man kann mir das schicken und ich überprüfe das drauf, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Finde ich auch lustig. Freue ich mich immer, wenn ich eine Kampfszene irgendwo kriege.
Gut, du hast ja auch gerade gesagt, dass du Live-Rollenspiel machst. Wie lange machst denn du das schon?
Ich mache das exakt seit dem Zeitpunkt, als mein Sohn die Frage formuliert hat: Mama, was ist eigentlich ein Live-Rollenspiel? Und seitdem fahren wir einmal im Jahr zusammen nach Tulderon. Das ist Kyffhäuser Kreis, die Wasserburg Heldrungen, und machen 5 Tage lang eine Stadtsimulation. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig, mit unter 16-Jährigen auf Live-Rollenspiele zu fahren. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Und allein kann ich nicht fahren, das würde ihm das Herz brechen.
Ja, das kann ich verstehen.
Von daher sind wir da im Augenblick drauf, auf dieses eine Event festgelegt. Aber das ist schon immer so ein Jahreshighlight, wo wir dann zusammen hinfahren.
Das ist schön. Ich habe auch mal Live-Rollenspiel gemacht, ist aber schon wieder eine Weile her. Und was man so mitbekommt, hat sich das alles auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, professionalisiert. Also damals in den Mitte der 90er, da haben die Leute ihren selbst gebastelten Kram angehabt und das war alles
Konntest du
irgendwie noch
wahrscheinlich
so.
nicht graben.
Bitte? Das war gerade
Hast du mal ein Loch gegraben?
Ja, und es war halt auch so ein bisschen familiär und heute ist es irgendwie, sind so viele Leute, da gibt es dann Veranstaltungen mit 4000 Leuten und die Leute tragen richtige Ritterrüstungen und dann sind da 20 Leute, die alle dasselbe anhaben, also es wäre damals vollkommen undenkbar gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, doch, also beobachte ich schon auch.
Aber eine spannende Sache. Also ich, wenn ich mal wieder Zeit habe, mache ich das, glaube ich, auch noch mal. Das ist eine schöne Sache.
Anstrengend, aber schön.
Ja, vor allem, weil man halt auch wirklich, also gerade wenn man selber sich dauernd Geschichten ausdenkt, dann ist man ja praktisch in der Geschichte drin und muss sie sich nicht ausdenken, kann einfach mal machen.
Finde das auch sehr, also da ist man nicht nur woanders, sondern man ist auch wer anders und das ist total großartig.
Ja. Gut, ich kommen wir mal zur Sprache. Also als Lektorin hast du ja sowieso ständig mit Sprache zu tun. Was hältst du denn von diesen ganzen Anglizismen, die sich in die Sprache einschleichen, so über die letzten Jahre?
Solange ich die keinem Zwerg in den Mund lege, in einem high-epischen Fantasy-Zusammenhang, finde ich das in Ordnung. Also ich habe ja auch Sprachwissenschaften studiert. Ich habe also eine Ahnung davon, wie sich Sprache verändert hat und auch wie schnell. Und da sind wir letztendlich in exakt dem Prozess nach wie vor drin. Also dass Sprache sich verändert, ist völlig normal.
Ja, das kriegt man ja
Und
jedes Jahr mit.
genau. Und hat auch immer schon so stattgefunden. Von daher habe ich relativ wenig Verständnis für diese Reaktionisten, die dann irgendwie so, ne, diese Sprachhygieniker, weil das, was passiert, ist immer schon passiert. Und je verschriftlichter eine Gesellschaft ist, desto mehr kriegt man es einfach mit. Ist ja klar, wenn keiner lesen und schreiben kann oder keiner was aufschreibt, merkst du den Unterschied nicht. Aber wir schreiben ja alles auf und deswegen merken wir auch jeden Unterschied. Und ich finde es cool. Nee, ich
Nee.
habe da gar kein Problem damit.
Ich denke, das hat einfach was damit zu tun, Man wächst mit etwas auf und das gehört dann zu einem und zur eigenen Sprache und plötzlich verändert sich das und man ist aber mit dem zufrieden und dann warum sollte man das ändern wollen? Also mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass du ergibt Sinn sagst. Das ist ja mittlerweile selten geworden, weil die meisten Leute Machtsinn sagen und ich bin ein Machtsinnhasser. Und deswegen, weil ich habe es halt in der Schule so gelernt. Da kam der Englischlehrer und hat gesagt, ja, auf Englisch müsst ihr unbedingt sagen, it makes sense. Und ihr dürft nicht sagen, it gives sense. Und heute muss man es andersrum erklären. Und so lange ist es ja auch noch nicht her. Ich meine, ich bin jetzt keine 100.
Ja, aber man muss es ja auch nicht übernehmen.
Ja, natürlich nicht. Genau.
Mein Kind spricht natürlich, also der ist 12,5, der spricht auch anders als ich. Der hat eine andere Floskeln. Und was mir auffällt, das ist, wenn Leute in ihren Figuren das nicht treffen. Also wenn ich im Lektorat eine Figur lese, die Mitte 30 sein soll, aber spricht wie ein Teenager, dann ist das was, was mir auffällt, wo ich dann das Gefühl bekomme, die Autorin hat vielleicht versucht, da was möglichst Modernes irgendwie einfließen zu lassen, aber das ging an dieser Figur vorbei. Aber auch das ist, glaube ich, immer schon so gewesen, dass es Sprachgewohnheiten gegeben hat, die parallel existieren. Einfach durch Peer Groups getrennt, durch gesellschaftliche
Ja,
Schichten
natürlich.
getrennt. Und auch mein Sohn, wenn der mal Kinder hat, werden die Kinder anders sprechen als er. Und das ist, ich finde das sogar zum Teil bereichernd.
Vor allem spricht man ja, wenn man dann älter wird, auch wieder anders. Also ich habe mit 15 anders gesprochen als jetzt und wenn ich 70 bin, werde ich wahrscheinlich auch wieder anders reden, weil man ja Erfahrungen macht und dann kommen ja vielleicht auch mal neue Wörter hinzu. Also als ich 15 war, Internet, was ist das? Gab es ja noch gar nicht.
Richtig.
Und wenn ich 70 bin oder 80, da gibt es jetzt dann irgendwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das hat dann halt auch wieder seinen eigenen Namen. Vielleicht ist der gar nicht Englisch, vielleicht heißt das dann irgendwie Chinesisch oder Französisch. Weiß man ja alles nicht. Ich bin schon ganz gespannt auf die Zukunft. Wird nicht langweilig. Ja, wenn du einmal die Fähigkeit hättest, in andere Zeiten oder andere Welten zu reisen und dort jemand sein könntest, wo würdest du hingehen und wer wärst du?
Man sagt ja immer, sei ganz du selbst, außer du kannst Chuck Norris sein, dann sei Chuck Norris. Ich wäre, glaube ich, Captain Picard. Also ich bin auch ein großer Trekkie und bin das vor allem, weil ich diese Utopie so großartig finde, diesen Gesellschaftsentwurf. Der ist aufgeklärt im humanistischsten Sinne, der ist tolerant, der ist unmateriell. Geld braucht keiner, braucht mehr Geld, jeder kann sich selbst verwirklichen.
Außer
Außer die Ferengi. Der ist sehr modern. Er hat natürlich auch was, jeder verwirklicht sich selbst, deswegen gibt es auch viele Einzelne oder Einsame, aber das ist halt, geht halt nicht
aber
anders.
die sind trotzdem aufgefangen oder integriert.
Ja, es bilden sich dann halt so Parallelfamilien, ja, so wie auf diesen Raumschiffen oder so. Und ich glaube, ich würde in Gene Roddenberrys Star Trek-Universum leben wollen und ein Raumschiffkapitän sein.
Ja, also als Captain Picard wird es auch auf keinen Fall langweilig und man erlebt jede Woche was anderes.
Und nein, ich möchte nicht im Mittelalter leben. Ich weiß zu viel über das Mittelalter, um dort leben zu wollen. Die hätten mich schon längst verbrannt.
Vielleicht, ja.
Ja, schlaue Frauen und so. Aber nee, deswegen ist auch diese ganzen Mittelaltermärkte und die Sachen, das finde ich ganz nett. Aber wenn die Leute da zu sehr drauf abfahren, finde ich das gruselig, weil das heißt nur, dass sie nicht genug drüber wissen. Also nicht darüber, wie es wirklich war.
Ja, wobei es ja auch Mittelalter, wir reden ja jetzt hier nur vom europäischen Mittelalter, und damals gab es ja auch noch andere Gegenden auf der Erde, wo alles ganz, ganz anders war. Und gut, aber ich meine, klar, wenn man in Europa lebt, denkt man natürlich in erster Linie ans europäische Mittelalter.
Da bin ich auch völlig so, ne? Völlig mit Scheuklappen.
Aber es ist schon, also das Star Trek-Universum hat auf jeden Fall was, weil du halt auch, man kann ja quasi gar nicht scheitern. Es gibt Essen, so viel du haben willst. Und wenn dir langweilig ist, gehst du ins Holodeck und erschaffst dir irgendeine Unterhaltung. Und selbst wenn du keine Lust hast auf den Replikatoren-Fraß, dann kannst du ja trotzdem noch irgendwas anbauen, wie die O'Briens zum Beispiel.
Ja, und du kannst dich, Bildung ist einfach gegeben. Also jeder kann alles werden. Das ist tatsächlich eine Gesellschaft im urtümlichsten, eigentlich im amerikanischsten aller Sinne. Jeder kann alles werden, was er will, ohne Einschränkung von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Körperbehinderung and so on.
Ja.
Das ist für mich das enorm Faszinierende an dieser Geschichte letztendlich.
Hast du dann auch alle Star Trek-Serien geguckt?
Na, logisch. Also bis auf diese komische Neue mit diesem komischen Captain Archer, die hat mich nicht erreicht. Das war nicht Star Trek. Das war der bemühte Versuch, etwas auf eine neue Zielgruppe zuzuschneiden oder so.
Also ich habe die auch geguckt und ich fand sie auch unterhaltsam, weil ich halt auch den Schauspieler mag. Aber klar, es ist was völlig anderes als die anderen. Wo ich mich schwer tue, sind die Neuverfilmungen, also diese Captain Kirk mit den neuen Schauspielern. Also da habe ich mir den ersten angeguckt und ich fand den auch sehr unterhaltsam, aber für mich waren da einfach zu viele Brüche zu dem alten drin. Also es ist wie, wenn jemand einen Indiana Jones mit einem anderen Schauspieler als Harrison Ford machen würde. Ich finde, das passt einfach nicht. Die sind so mit diesen Schauspielern verwoben. Also für mich geht das nicht.
Ja, für mich hat sich das angefühlt wie eine gigantische, riesengroße, perfekt ausgestattete, unfassbar teure Fanfiction.
So ein
Und
bisschen,
davon bin
ja.
ich Fan. Ich liebe Fanfictions. Und ich finde die neuen Schauspieler unheimlich gut gecastet. Ich fand das auch augenzwinkernd umgesetzt. Insofern mochte ich das ganz gerne. Aber Kinofilm ist immer was anderes, finde ich, als eine Serie. Also ich bin mit Serienfiguren sehr viel verwachsener, weil ich einfach mehr Zeit mit denen verbringe als mit Kinofiguren.
Ja, das stimmt.
Und dann, wir werden sehen, wie sich das Thema Star Trek weiterentwickelt. Ich bin einfach nur froh, dass Star Trek nicht tot ist.
Ja.
Also von daher.
Und das Schöne ist, man kann sich die guten alten Sachen ja auch immer mal wieder anschauen.
Ja,
Na klar, die Zeit geht da ein bisschen ja an den Serien vorbei, aber das macht ja nichts.
sind doch überraschend modern.
Ja, das stimmt.
Gerade Next Generation, wenn man mal die Frisuren vielleicht rausrechnet, der Look ist überraschend modern, zeitlos eigentlich.
Ja, genau.
Serien, die uncharmanter altern.
Und was die Frisuren angeht, du weißt ja nicht, was man in 100 Jahren für Frisuren hat.
Hast
Also
recht.
vor 200 Jahren hat man ja noch Perücke getragen und sich gepudert. Wer weiß, was in 100 Jahren ist. Dagegen wirkt dann ja, Next Generation schon wieder flippig oder so. Wer weiß.
Captain Picards Frisur wird ja sowieso nie
Ja, das
unmodern.
ist ein Klassiker. Also das geht
Genau.
immer.
So ist
Jetzt habe ich noch eine ganz fiese Frage.
es.
Wenn du nicht mehr schreiben könntest, was würdest du tun?
Rollenspiel machen den ganzen Tag.
Klingt auch gut.
Es ist ja so ähnlich. Also es ist halt direkter und erzählter. Es ist quasi eine Wiederaufnahme der erzählenden Form, eine Geschichte zu erzählen, also dieses direkte Wörtliche. Aber ich wäre ein bisschen traurig, dass es nicht bleibt, dass es halt wieder so ist wie damals, wenn der Geschichtenerzähler tot ist. Muss er Glück haben und jemand erzählt seine Geschichten weiter, sonst wird er vergessen. Aber das wäre jetzt, hätte ich jetzt nicht so Schmerzen damit. Wahrscheinlich.
Ja, du bist halt auch mehrgleisig unterwegs sozusagen. Aber für jemanden, für den das Schreiben der einzige Lebensinhalt ist, wäre das natürlich ganz hart.
Das stimmt, sicherlich. Und ich finde es auch schön, dass das was bleibt. Na, also ich habe ja, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, eine meiner Hauptfiguren, Wolfram von Kürenberg, ist ein Spielmann und es gab im irdischen Mittelalter einen, der von Kürenberg. Den kennen wir nicht, wir wissen nicht, wer das war. Der kommt in der Heidelberger Liedhandschrift vor, Codex Manesse. Das ist so ein Best-of, ich glaube aus dem 15. Jahrhundert. Ein reicher Heidelberger Kaufmann hat sich ein Best-of Minnesang schreiben lassen mit tollen Bildern. Und da ist er mit zwei Minneliedern vertreten. Wir wissen nicht, wo der herkommt. Man vermutet aus dem Donauländischen, aber man weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie der mit Vornamen hieß, was das für einer war, wo der gelebt hat. Aber von dem sind diese zwei wunderschönen Lieder übrig geblieben. Und das finde ich, das hat schon einen Zauber, dass da Dinge über so viele Jahre einfach bleiben, weil einer sie aufgeschrieben hat.
Ja, das stimmt.
Und diesem unbekannten Minnesänger habe ich eben meinen nachempfunden, habe mal so ein bisschen rumgesponnen in dieser Parallelwelt, wer könnte das so sein? Habe dann auch den Running Gag drin, dass wo immer er hinkommt, man kennt den Kürnberger, aber man hat den Vornamen schon längst vergessen.
Das ist gut.
Das ist so der Philologenwitz in dem Ganzen, dass er sich ärgert, dass keiner seinen Vornamen weiß. Und weil von Kürnberg, das ist ja kein Nachname, das ist ja nur wie soll ich sagen, ein Etikett, ne, der aus München.
Ja.
So, oder? Keine Ahnung wer, aber irgendwie ist der aus Kürnberg.
Der Highlander.
Ja, genau, der Highlander. Keine Ahnung, wie der heißt, aber irgendwie aus den Highlands. Und ja, von daher habe ich schon den Hang dazu, Dinge zu produzieren, die bleiben. Hat, glaube ich, jeder, der schreibt. Ja, wer schreibt, der bleibt. Oh Gott.
Ja, wobei
Floskel.
ich sagen muss, ich mache das nicht, um zu bleiben. Und mir ist es auch, wenn ich mein Erstling zum Beispiel mir anschaue, ich meine, er gefällt mir nach wie vor, aber ich würde es heute ganz anders machen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn dann in 1000 Jahre Leute nur dieses Buch von mir finden, wäre es auch ein bisschen komisch, weil ich einen Haufen andere Sachen gemacht habe und ja auch ein ganz anderer Mensch bin als das, was da nur in den Büchern steht. Also es ist eine interessante Vorstellung, aber naja, gehört noch mehr dazu.
Ja, na klar. Das ist ja immer eine gesamte Sache.
Gut, wenn wir jetzt hier mal schon mal eine Lektorin sitzen haben und die gleichzeitig auch noch Schriftstellerin ist, was würdest du denn Leuten, die gerne schreiben wollen oder vielleicht auch schon so ein bisschen angefangen haben und noch nicht so ganz wissen, wo sie hinwollen, was würdest du denn raten?
Ich würde raten, Sie sollen sich auf jeden Fall ausprobieren, weil es ganz wichtig ist, eine eigene Erzählstimme zu entwickeln. Sie sollen sich aber darüber im Klaren sein, dass Schreiben etwas ist wie Klavierspielen oder Balletttanzen, was eine hohe technische Komponente hat, die man sich drauf schaffen muss. Ich muss mein erzählerisches Handwerk beherrschen können, um mich so auszudrücken, wie ich das mir vorstelle. Und das geht damit einher, dass es auch Übungstexte gibt. Also ich finde diesen Schluss, ich habe etwas geschrieben, ich werde es veröffentlichen, den finde ich nicht so zwingend, wie viele den finden. Ich glaube, dass es viele Texte geben muss, die man nicht veröffentlicht. Und dass sie, wenn sie jetzt nicht so die Büchermenschen sind, die sich so Wissen irgendwie anlesen, dass sie sich Schreibgruppen suchen, Literatur. Vereine, Zirkel, wie auch immer, Volkshochschulen, es gibt auch gute Schreibkurse an Volkshochschulen, um diese technische Komponente sich drauf zu schaffen. Weil manchmal ist es halt doch kein Feature, sondern doch nur ein Bug, ne? Wenn ich Sachen lese.
Ja, wobei manche Sachen ja dann auch durchaus so gewollt sind, aber dann darf man sich halt nicht wundern, wenn die Leser dann was dazu sagen, was einem nicht so gefällt.
Ja, und man muss eine Regel auch beherrschen, um sie zu brechen. Also ich erlebe manchmal junge Autoren, die sehr von sich überzeugt sind. Jung, zum Teil nicht nur an Jahren, sondern es gibt auch ältere Semester, die aber halt nicht viel Schreiberfahrung haben, die dann mir etwas als persönliche Geschmacksentscheidung verkaufen wollen, wo ich sehe, dass es einfach nur hilflose Anwendung von keinem Erzählwerkzeug ist. Davor warne ich. Also man muss, glaube ich, schon qualitätskritisch sein, gerade wenn man zum Veröffentlichen schreibt. Also jeder für sich, in die Schublade für die Familie, kannst du machen, was du willst, was Spaß macht, was dich befreit, was du toll findest. Das ist völlig egal. Aber sobald ich für den Markt produziere, also sobald ich den Schritt von der Hausmusik in den Konzertsaal mache und von Leuten verlange, dass sie Geld dafür bezahlen, das zu konsumieren, was ich da produziere, geht es nicht ohne Qualitätsbewusstsein.
Ja, man ist ja schon ein bisschen in der Pflicht, weil die Leute ja ein Stück von ihrem, also symbolisch gesehen, von ihrer Lebenszeit geben durch das Geld, um das zu lesen. Ja,
Genau.
stimmt.
Finde ich auch so.
Gut, jetzt sind wir schon ziemlich lang am Reden. Noch eine kleine Frage zu deinen Lesern. Wie hast du Kontakt zu deinen Lesern?
Oh, nicht so viel wie andere. Also ich bin relativ sparsam auf Facebook zum Beispiel. Ich mache nicht so viel Gewinnspiele und so ein Kram. Ich bin da so ein bisschen nach dem Motto, ich schreibe Bücher und für alles andere kannst du in den Supermarkt gehen. Das meine ich nicht böse, aber ich konzentriere mich ganz gerne aufs Wesentliche.
Ist ja gar kein Problem.
Ja, ich weiß, dass viele das auch anders machen und damit auch erfolgreich sind. Also viel auf Messen tatsächlich. Ich bin ja dann doch zweimal im Jahr auf den großen Messen.
Ah ja, das ist doch schon mal was.
Da spielt sich doch einiges ab. Viele mailen mir auch oder schreiben mich auf Facebook an. In so einer Privatnachricht und schreiben dann, ja, ich habe das gelesen, es hat mir gefallen und so und so. Ja, eigentlich mehr nicht. Ich hatte kürzlich eine, die hat tatsächlich Fanarts gemacht zu meinen Büchern, die hat Bilder gemalt. Da war ich dann so, oh, ne? Das muss man sich mal rein, das musst du dir echt mal geben. Und die hat es dann auf Facebook gepostet. Also über Facebook läuft schon ein bisschen was.
Das ist doch ein ganz tolles Kompliment.
Das ist wow, ja, da war ich echt. Da hatte ich ein Tränchen im Knopfloch, das war großartig.
Gut, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, ob du vielleicht eine verrückte Anekdote oder ein ganz tolles Geheimnis hast, was du noch nie erzählt hast, was du jetzt mal erzählen möchtest. Und wenn nicht, tut's auch die verrückte Anekdote.
Da muss ich passen, ich bin total langweilig.
Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck.
Nee, spontan fällt mir tatsächlich ein Geheimnis, was keiner weiß. Dann wäre es ja keins. Kann ich das nachreichen? Also, nein, also es ist tatsächlich so, dass mein Leben relativ unspannend ist. Und dass ich meine Abenteuerbedürfnisse mehrheitlich meinen Figuren aufdrücke. Und ansonsten das relativ, ja, bin sehr durchgeplant. Ich habe sehr viele Jobs, die ich bedienen muss, in Anführungsstrichen. Ich habe meinen Sohn, den ich versorgen muss. Ich habe noch einen Hund, der gelegentlich mal raus will. Und ein, zwei Hobbys. Und damit bin ich so relativ durchgetaktet und habe damit das unspannende Leben eines vollerwerbstätigen Erwachsenen.
Das heißt, man könnte sagen, deine Geheimnisse stecken dann in deinen Büchern, ne? In deinen Geschichten.
Sozusagen, ja. Also die verraten schon ein bisschen was über mich natürlich. Ganz klar.
Gut, alles klar.
Alle.
Dann verrat uns doch noch, wo man dich finden kann oder mal auch mal dann sehen kann. Du hast ja schon gesagt, bei den großen Buchmessen.
Genau, ich bin jetzt, naja, jetzt ist ja schon vorbei. Also
Ja.
ich werde in Leipzig gewesen sein. Ich werde auch in Frankfurt sein. Ich werde auf der Buchmesse Cannes sein in Dreieich, auf jeden Fall. Ansonsten erwischt man mich auf Facebook. Man kann mir eine Mail schreiben. Man kann mich anrufen. Oh, genau.
Gut.
Das wäre so die wesentlichen Verdächtigen halt, ne?
Ja, das sind ja schon ziemlich viele Optionen. Machst du auch Lesungen?
Im Augenblick nicht, weil ich zu faul bin, mich drum zu kümmern. Nein, und es ist auch so, also Bamberg ist jetzt halt eher so eine Kleinstadt und das ist nicht das Pflaster für blutige Fantasy. Das heißt, ich müsste nach Nürnberg fahren oder irgendwohin müsste mich kümmern und da habe ich im Augenblick einfach nicht so den Antrieb. Aber sollte jemand von euch eine Lesung buchen wollen mit mir, ruft mich an.
Wobei ich sagen muss, also ich wohne ja in Butzbach, das ist jetzt auch nicht die Großstadt schlechthin. Und dann gibt es noch so einen süßen kleinen Ortsteil und die haben eine Bibliothek und die haben eine Lesung mit mir gemacht und da waren dann ganz viele ganz tolle Leute da. Also das funktioniert auch, obwohl ich ja jetzt auch nicht das lese, was man den Dorfleuten so klischeehaft zuschreiben würde, aber es funktioniert.
Deckt sich aber mit meiner Erfahrung. Also ich habe auch schon Lesungen gemacht und die coolsten Lesungen hatte ich wirklich in kleinen Ortschaften mit einer engagierten Stadtbücherei. Bamberg ist ein kulturell extrem abgedecktes
Ah,
Pflaster.
gut.
Die machen, es gibt zwei große Veranstalter, die so Kultur- und Literaturevents machen in Bamberg und die decken alles ab. Und da gehst du ehrlich gesagt nicht zur Pavlovic, wenn du auch zur Donna Leon gehen kannst. Da muss man schon mal realistisch sein. Und der gemeine Bamberger ist ziemlich abgefüttert mit Kultur. Also ich müsste tatsächlich Pegnitz liest oder Unterlein leider liest oder Hochstahl liest ins Leben rufen. Und da fehlt mir gerade die Kraft und die Kapazität, mich einfach um sowas sinnvoll zu kümmern.
Gut.
Aber wie gesagt, ihr Hochstahler, Pegnitzer oder Unterleinleiderer, ruft mich einfach an, wenn ich lesen kommen soll. Dann komme ich schon.
Weiß, was sich alles ergibt, ne?
Genau.
Gut.
Man sollte die Unterleinleiderer nicht unterschätzen.
Ja. Okay, also es hat wirklich super Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Dann noch viel Spaß beim Schreiben.
Dankeschön, ebenfalls.